SWR 2 Lesenswert Magazin.
Als das Ehepaar Harro und Libertas Schulze-Boysen im Sommer 1942 aufflog, wurden außer ihnen nach und nach mehr als 100 Männer und Frauen verhaftet, die ebenfalls Widerstand gegen Hitler geleistet hatten. Die Nazis hielten sie für Mitglieder einer Organisation, die sie Rote Kapelle nannten. Norman Ohler spricht in seinem Buch von 150 Männern und Frauen aus 7 einander überlappenden Freundeskreisen, die Teil einer Kampffront waren, wie Harro Schulze-Boysen es nannte. Was Herkunft, Beruf, Religion, Alter und politische Ausrichtung anlangte, waren sie sehr verschieden und sie kannten einander nicht unbedingt.
Es ist keine Gruppe, die sich hier formiert und schon gar keine Organisation, sondern vielmehr ein soziales Netzwerk, das sich nicht hierarchisch ausbreitet und austauscht, mal hier zum Vorschein kommt, dann dort. Ein natürliches Wachsen und Geschehen lassen, wobei die Haupttätigkeit der Informationsaustausch ist.
Als Oberleutnant im Reichsluftfahrtministerium erhielt Harro Schulze-Boysen Zugang zu streng geheimen Informationen. Auch die gab er weiter. So gelangten die Pläne zum Überfall auf die Sowjetunion nach Moskau. Aber Josef Stalin hielt sie bloß für Propaganda. Auch in Deutschland versuchten die Hitlergegner zu informieren, mündlich und in Flugschriften, die sie per Post verschickten, bei einer Aktion auch an die Stützen des Unrechtsstaates selbst und an ausländische Diplomaten. Sie alle sollten wissen, dass es Widerstand gab, Männer und Frauen, mit denen ein anderer Staat zu machen wäre. Harro Schulze-Boysen hatte zu jenen gehört, die schon im Frühjahr 1933 am eigenen Leib erfahren mussten, was Nazi-Gegnern drohte. SS-Männer verschleppten ihn aus den Räumen der Redaktion, für die er arbeitete, misshandelten ihn und erschlugen seinen jüdischen Freund Henry Erlanger. Im folgenden Jahr, also 1934, begegnete Harro der Frau, die er heiraten würde. Libertas Victoria lauteten ihre Vornamen. Geradezu gemacht für eine Widerstandskämpferin. Aber die 20-Jährige war Mitglied der NSDAP. Während sie durch den Einfluss Harros zur Regimegegnerin wurde, versuchte er sozusagen undercover im Reichsluftwaffenministerium Fuß zu fassen. Zu seinem Erfolg dort legten nach der Hochzeit 1936 seine Frau und seine Schwiegermutter den entscheidenden Grundstein. Sie hatten nämlich Gelegenheit, Hermann Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe und begeisterter Jäger, zur Jagd nach Schloss Liebenberg einzuladen und dort Harros Regimekritik als Jugendsünde hinzustellen und um Unterstützung für ihn zu bitten. Schloss und Gut Liebenberg gehörten Libertas Familie mütterlicherseits. Nicht zuletzt bekannt geworden war es als Schauplatz von Treffen des letzten deutschen Kaisers mit seinem engen Vertrauten Graf zu Eulenburg, dem Großvater von Libertas. Diese Freundschaft war als homosexuell skandalisiert worden und hatte die deutsche Öffentlichkeit jahrelang beschäftigt. Libertas stammte aus einer interessanten und weltläufigen Familie. Harro auch. Zu seinen Vorfahren zählt unter anderem Großadmiral Alfred von Tirpitz. Vor allem aber beeindruckt und bewegt, was Norman Ohler über das Verhalten von Harros Eltern berichtet. Sie stehen von Anfang bis Ende fest an der Seite ihres Sohnes und man ahnt, woher der junge Mann seine Gradlinigkeit und seinen Mut hatte. Über Libertas schreibt Norman Ohler:
Sie hat alles, was sie tat, nicht aus rationaler Überzeugung getan, sondern aus dem Bauch heraus. Sie war wankelmütig, voller Widersprüche und Schwächen und hat nie ein klares schriftliches Bekenntnis gegen den Nationalsozialismus formuliert.
Das mag richtig sein, aber gerecht wirkt es nicht. Libertas hat ihren Mann so gut sie konnte unterstützt. Sie hat Bilder über Gewaltverbrechen an der Ostfront gesammelt, auf die sich Harro in seinen Flugschriften beziehen konnte. Sie ist bei ihrem Mann geblieben, obwohl sie berufliche Angebote ins sichere Ausland hatte. Norman Ohler, der seinem Buch Harro und Libertas den Untertitel »Eine Geschichte von Liebe und Widerstand« gab, zeichnet das Bild eines Paares, das einander formt und unterstützt, Krisen durchlebt, aber miteinander verbunden bleibt bis zur Hinrichtung beider am 22. Dezember 1942. Eine traditionelle Ehe wollten Haru und Libertas, genannt Lips, nie führen. Das kündigte der Bräutigam seinen Eltern schon vor der Hochzeit an.
Die allgemeine mitteleuropäische Strafversetzung der Frau in die Küche will ich bei uns jedenfalls nicht einführen. Und zwar nicht, weil ich auf diesem Gebiet irgendwelche revolutionären Ideale oder Rosinen im Kopf hätte, sondern ausschließlich deshalb, weil eine Ehe zwischen Lips und mir, die nicht auf der gemeinsamen Lebensarbeit aufgebaut ist, auf Sand errichtet wäre.
Die privaten Probleme von Haru und Libertas waren nicht zuletzt Folge der schweren körperlichen Verletzungen, die die SS Haru Schulze-Boysen 1933 zugefügt hatte. Die führten zu Schwierigkeiten beim Sex und deshalb zu Phasen sexueller Abstinenz. Die lebenslustige Libertas hatte gelegentlich Liebhaber. Ein Geheimnis machte sie daraus nicht. Manchmal fragt man sich, woher weiß der Autor das, beispielsweise wenn er vorgibt, Gedanken oder Fantasien seiner Protagonisten zu kennen. Dann ist wohl die Lust am zugespitzten Fabulieren mit Norman Ohler durchgegangen, der, wie er bekennt, eigentlich lieber einen Roman hätte schreiben wollen als erneut ein Sachbuch. Normalerweise aber belegt Ohler seine Tatsachenschilderungen akribisch, so als wolle er nicht erneut den Vorwurf riskieren, er nehme es nicht genau genug mit seinen Quellen. Eine Vorhaltung, die man ihm nach der Veröffentlichung seines erfolgreichen Buches »Der totale Rausch« über Drogen im Dritten Reich machte. Ein paar Ungenauigkeiten, beispielsweise bei Schreibweisen von Eigennamen, sind Autor und Lektorat durchgerutscht. Aber der Spannung tut das keinen Abbruch. Norman Ohler gelingt es nämlich sehr gut, seine Faszination von der Geschichte in sein lebendiges, anschauliches Buch zu transportieren. Kein Grab, gar nichts, sollte an die insgesamt mehr als 40 ermordeten Männer und Frauen erinnern, die als Widerstandskämpfer zur Roten Kapelle gezählt wurden. Dieser Name trug dazu bei, dass die Erinnerung an sie erschwert, verhindert, verfälscht wurde. Ganz so, wie die Nazischergen es als zusätzliche Strafe vorgesehen hatten. In der DDR wurde die Zuordnung dieser Kämpfer zum kommunistischen Widerstand von den Nazis übernommen, obwohl sie falsch war. Und im Westen glaubte man das auch und vernachlässigte deshalb das Gedenken. Norman Ohlers gründlicher Blick auf Haru und Libertas Schulze-Boyens, ihre Familien und Freunde, schließt also eine Lücke. Norman Ohler, Haru und Libertas, eine Geschichte von Liebe und Widerstand. Kiepenheuer und Witsch, 492 Seiten, 22 €.